Papst Franziskus ist tot. Und damit beginnt für die katholische Kirche weit mehr als nur die Suche nach einem Nachfolger. In Rom sind bald alle Augen auf die Sixtinische Kapelle gerichtet, wo das Konklave, also die Wahl eines neuen Papstes, stattfindet. Wer der Nachfolger von Papst Franziskus wird, das ist auch eine Richtungsentscheidung für eine Kirche, die vor großen Herausforderungen steht. Wohin steuert die katholische Kirche? Tillmann Kleinjung aus dem ARD-Studio in Rom beschäftigt sich seit über 2 Jahrzehnten mit der Kirche und mit dem Papst. Mit ihm schauen wir heute auf den Zustand der katholischen Kirche nach 12 Jahren Franziskus und auf die vielleicht spannendste Wahl der Welt. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 22. April. Hallo Tillmann.
Ja, hallo.
Und wie spannend so eine Papstwahl tatsächlich ist, das konnte man sich schon vor dem Tod von Papst Franziskus anschauen im Kino.
The Pope is dead. The throne is vacant. The conclave begins now.
Der Film Konklave beschreibt ziemlich gut, wie so ein Konklave abläuft. Kardinäle versammeln sich in Rom, um einen neuen Papst zu wählen.
We're about to choose the most famous man in the world.
And 1.25 billion souls watching.
Und dann ist es schon faszinierend, wie so ein Ritus, der halt über Jahrhunderte Bestand hat und kaum geändert wurde, sich heute 1:1 noch so abspielt. Also wenn diese Kardinäle dann ins Konklave, in die Sixtinische Kapelle einziehen, das ist wahnsinnig stark und das zeigt eben diese ganze Faszination.
Schauen wir mal auf das, was da jetzt in den nächsten 2 Wochen ansteht. Tillmann, wie funktioniert so eine Papstwahl genau?
Jetzt treffen sich erstmal die Kardinäle zu einem im Volksmund Vorkonklave. Das sind Kardinalsversammlungen, wo man sich austauscht. Denn man muss wissen, die kennen sich untereinander kaum. Wir auch. Der eine wohnt eben in Manila und der andere in München. Also die haben nicht ständig was miteinander zu tun. Sprich, die müssen alle mal zusammenkommen und miteinander reden. Und müssen ja auch beschließen, wie es jetzt weitergeht, wann man ins Konklave geht und so weiter. Also die müssen ein paar Entscheidungen treffen und sich vor allem austauschen und kennenlernen. Nach dieser Phase beginnt das Konklave. Da ziehen sie dann tatsächlich in die Sixtinische Kapelle hinein. Die wird abgeschlossen und dann wird da gewählt. Konklave kommt vom italienischen Conchiave. Also mit einem Schlüssel wird abgeschlossen, symbolisch gesprochen, und dann lässt man die allein und dann sollen sie erst herauskommen, wenn euer Papst gewählt ist, um es verkürzt zu sagen. Und in diesem Konklave sind nur wahlberechtigt, also aktives Wahlrecht haben nur Kardinäle, die unter 80 Jahren sind. Also alle, die älter sind, müssen dann draußen bleiben. Die dürfen noch nach Rom kommen, aber dürfen nicht mehr mitwählen.
Interessant. Weißt du, warum das so ist?
Naja, weil sonst, auch mit der steigenden Lebenserwartung, hat man dann irgendwann gesagt, naja, da sitzen dann am Ende 300 Kardinäle drin und kommen auf überhaupt keinen grünen Zweig, weil uralte Kardinäle sagen, ja, dann nehmen wir doch den oder den. Da hat man dann irgendwann mal beschlossen, nee, also das sollen schon noch Kardinäle sein. Und ich glaube, das war der Hauptgrund, die potenziell auch selber in der Lage wären, dieses Amt auszuführen, weil das ist auch eine ungeschriebene Regel, weil im Grunde kann jeder getaufte männliche Katholik Papst werden, dass man einen aus dieser Runde dann auch wählt. Also einen von diesen U80-Kardinälen, der wird dann der nächste Papst. Also da gab es schon lange keine Ausnahme mehr von dieser Regel.
Und wenn die sich dann geeinigt haben, dann kommt dieser Moment, in dem dann der Rauch aufsteigt, richtig?
Genau, dann kommt der große Rauchmoment. Also wenn sie sich nicht einigen können, was in den ersten Wahlgängen immer der Fall ist, weil sie immer 2/3 Mehrheiten brauchen, also jeder Papst, der gewählt ist, hat eine 2/3 Mehrheit des Kardinalskollegiums hinter sich. Dann, wenn das eben nicht passiert, dann wird schwarzer Rauch aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle herauskommen. Und wenn er gewählt ist, dann kommt weißer Rauch heraus. Und da gibt es so chemische Zusatzstoffe, die den Rauch entsprechend färben. Das ist auch für uns draußen dann, die wir dann ja in der Regel so eine Art Pressetribüne vor der Sixtinischen Kapelle haben, dass wir das auch genau erkennen, da nicht rätseln müssen. Das ist jetzt eher dunkelgrau oder hellgrau, also was ist es jetzt? Und wenn dann die Glocken läuten, dann wissen alle, okay, doch, das war jetzt eher hellgrau, also weiß.
Und damit ist dann ein neuer Papst gewählt. Wie viel Macht hat der Papst innerhalb der Kirche?
Alle Macht hat der Papst innerhalb der Kirche. Das ist das Wesen der katholischen Kirche, dass da einer oben steht, der alles entscheidet. Also wir kennen ja so eine klassische Staatsordnung, Legislative, also die Gesetzgebung, Judikative, die Rechtsprechung und Exekutive, die Ausübung der Macht, die wird ja sauber getrennt in Form einer Gewaltenteilung. Im Vatikan und in der katholischen Kirche existiert diese Gewaltenteilung eigentlich nicht, denn der Papst hat alle Rechte. Er kann Gesetze ändern, er kann in die Rechtsprechung eingreifen und er hat natürlich alle exekutiven Vollmachten. Er kann Bischöfe ernennen, er kann also Entscheidungen treffen, ganz einfach, was die Lehre betrifft, aber auch was Personalfragen betrifft. Es kann ihm da eigentlich niemand reinreden.
Und jetzt müssen wir uns vielleicht noch mal kurz in Erinnerung rufen, wie ist denn in der katholischen Kirche die Machtstruktur unterhalb des Papstes? Also was kommt da als nächstes?
Das sind die Kardinäle. Und deren allergrößtes und allerwichtigstes Amt besteht darin, einen Papst zu wählen. Das sind die engsten Berater des Papstes. Die tragen rote Soutanen, Talare, weil sie eben, so heißt es, den Papst bis aufs Blut verteidigen müssen. Also sie müssen letztlich ihr Leben lassen, wenn das des Papstes gefährdet ist. Also das zeigt eine ganz hohe Loyalität, die diese Kardinäle an den Tag legen. Das zeigt aber auch, dass sie eine ganz wichtige Rolle in der katholischen Kirche spielen. Und unter diesen Kardinälen, da sind dann Erzbischöfe und Bischöfe, das sind in der Regel so eine Art Abteilungsleiter, wenn man das übersetzt. Also die haben entweder ein Ressort im Vatikan, eine Abteilung, für die sie zuständig sind, oder vor allem ein Bistum, also von München oder der Erzbischof von Köln oder der Bischof von Hildesheim. Das sind sozusagen dann die, die vor Ort Kirche leiten und organisieren und die sehr, sehr viele Rechte auch haben. Mhm. Auch die sind in ihrer Diözese kleine Päpste. Auch die können ganz viel entscheiden. Und dann kommen die anderen, die Priester oder die Diakone.
Papst Franziskus war ja ein besonderer Papst in vielerlei Hinsicht.
In Worten und in Gesten zeigt er Nahbarkeit und Bescheidenheit. Wie sein Namenspatron, der heilige Franz von Assisi, verzichtet Papst Franziskus auf den großen Pomp.
Er war der erste Papst, der nicht aus Europa kam. Er galt als sehr bodenständig und er hat sich für arme Menschen eingesetzt. Wie hat er seine Macht als Papst genutzt?
Papst Franziskus hat diese Macht nicht so stark ausgeübt. Er wollte zum Beispiel, dass bestimmte Dinge auch von den Kirchen vor Ort entschieden werden, wo sie auch besser zu entscheiden sind.
Mit einer Messe im Petersdom ist heute die Amazonas-Synode im Vatikan zu Ende gegangen. Bei dem Treffen ging es um die sozial-ökologischen Herausforderungen und die seelsorgerische Situation in der Region.
Er hat zum Beispiel eine riesen Amazonas-Synode einberufen. Also Synode, das sind Versammlungen, wo vor allem Bischöfe zusammenkommen, um zu bestimmten Themen zu beraten. Und da hat er eben Bischöfe nach Rom geholt und hat sie über das Thema Amazonas beraten lassen. Also gefährdetes Volk, eine gefährdete Gegend, Klimaschutz und so weiter, indigene Völker, all das spielt da in diesen Themenkomplex mit rein. Und da hat man dann sehr stark erlebt, wie er sich das eigentlich vorstellt, dass es bestimmte Lösungen für bestimmte Fragen gibt, die eigentlich nur im Amazonas gelöst werden können.
Die Bischöfe riefen Papst Franziskus dazu auf, das Priesteramt für verheiratete Männer zu öffnen. Dies gelte allerdings nur für Ausnahmefälle und wurde anlässlich des Priestermangels in der Amazonasregion beschlossen.
Also da gibt es zum Beispiel Gemeinden, die sehen im Jahr vielleicht einmal einen Priester, weil es eben nicht viele Priester gibt und weil die Gegend so riesig ist. Und da hat er sich schon mit dem Gedanken, sagen wir mal, positiv angefreundet, um es ganz vorsichtig zu formulieren, dass man in der Ecke vielleicht auch Männer zu Priestern weihen könnte, die verheiratet sind. Weil normalerweise müssen ja Priester unverheiratet sein in der westlichen Kirche. Also da hat man schon gesehen, es muss regionale Lösungen auch geben. Eine katholische Kirche kann nicht zentral alles aus Rom bestimmen, am besten noch auf Latein, von oben nach unten. Und da hat er dann doch die Basis stärker mit eingebunden, hat dazu auch viel gemacht und von daher hat er so ein bisschen diese päpstliche Macht auch abgegeben.
Was hat Papst Franziskus in seiner Amtszeit denn erreicht? Was sind da so die wichtigen Meilensteine?
Für mich am stärksten ist einerseits die Tatsache, dass er doch in einigen Fragen, was so die Lebenswirklichkeit der Katholiken betrifft, schon was verändert hat. Also es gab ja immer wieder Doch ganz offensichtlich diese Kluft zwischen der katholischen Lehre und dem Leben ihrer Gläubigen, beispielsweise wenn Menschen sich getrennt haben, also sich geschieden haben, dann dürfen sie nach katholischem Verständnis nicht mehr wieder heiraten. Also sie dürfen kein zweites Mal heiraten.
Ja.
Weil die Ehe ist unauflöslich. Ja. Punkt, aus, basta, Amen. Du kannst nicht zweimal heiraten. Und es ist aber so, dass Menschen zum zweiten Mal oder manche sogar zum dritten Mal heiraten. Und da hat er eben gemerkt, da muss was passieren. Da hat er dann Synoden einberufen. Und am Ende haben die auch einen Vorschlag in diese Richtung gemacht, dass man doch in bestimmten Fällen Katholikinnen, Katholiken, die zum zweiten Mal heiraten, nicht aus der Kirche ausschließt und aus der Gemeinschaft der Kirche ausschließt, sondern dass man schaut, dass man sich irgendwie mit denen auch verständigt und dass die dann wieder zur Kommunion können. Da zeigt sich das dann eben, ob du Mitglied bist oder nicht bist, also ob du exkommuniziert bist oder nicht exkommuniziert bist.
Kirchlich geschlossene Ehen von Katholiken können nach dem Willen von Papst Franziskus künftig einfacher annulliert werden. Der Vatikan veröffentlichte dazu heute zwei Schreiben. Kernpunkt ist, dass Ehen bereits von einer ersten Instanz, etwa einem kirchlichen Ehegericht oder einem Bischof, für ungültig erklärt werden können.
Das hat Franziskus tatsächlich geändert. Das findet sich dann auch ganz typisch in so einer kleinen Fußnote wieder. Also das war jetzt nicht eine Riesenbulle oder eine Enzyklika, das ist das wichtigste päpstliche Dokument oder ein Gesetz, sondern eine Fußnote in einem apostolischen Schreiben nach einer Synode. Da hat er geschrieben, ja, unter bestimmten Voraussetzungen können auch geschiedene und wiederverheiratete Katholiken, wenn sie da mit dem Pfarrer reden und so weiter, auch zur Kommunion, zum Abendmahl gehen. Das wäre zum Beispiel so eine Veränderung, wo man sagen kann, ja, da hat sich was getan. Und solche Veränderungen gibt es viele. Also auch das große Thema, die Frauen in der Kirche, die ja nicht wie die Männer sich zu Priesterinnen oder Bischöfinnen oder gar Päpstinnen weihen lassen können, das ist ja eine Dauerdiskussion und das, glaube ich, die Zukunftsfrage der katholischen Kirche. Da hat er zwar nicht diesen ganz großen Schritt gemacht und hat gesagt, okay, ab morgen können Frauen Priesterinnen sein, aber er hat so Zeichen gesetzt. Also wichtige Ministerien im Vatikan wurden unter seiner Ägide von Frauen besetzt. Da hat er Frauen hinberufen. Der Bischof oder der Kardinal war nur der Vize. An der Spitze stand eine Frau. Und das ist schon ein Kulturwandel. Wahnsinn, das hätte es vor 10 Jahren nicht gegeben.
Ein Thema, was ja immer wieder diskutiert wird, wenn es um die katholische Kirche geht, auch was die Aufarbeitung angeht, sind die Missbrauchsfälle. Da ist die katholische Kirche immer wieder in der Kritik. Wie hat Franziskus da agiert?
Am Anfang total ungeschickt. Es war tatsächlich so, dass er den Eindruck manchmal erweckt hat, dass er von dieser großen Diskussion und diesem großen Missbrauchsskandal, der ja zumindest die katholische Kirche in Deutschland spätestens seit 2010 massiv beschäftigt hat, gar nicht so richtig viel mitbekommen hat und dass er möglicherweise das auch ein bisschen überzogen fand. Er hat zwar schon gewusst, dass es das gibt und hat da schon auch gesagt, das muss zu Ende sein und wir müssen da was verändern, aber es gab dann immer wieder so Situationen, wo man dachte, hallo, hast du den Schuss nicht gehört? Also ich erinnere mich an eine Chile-Reise.
Wegen des jahrzehntelangen Missbrauchs haben sich viele Chilenen von der katholischen Kirche abgewendet. In keinem Land Lateinamerikas ist ihr Ansehen so schlecht. Weil Franziskus einen Vertrauten des in dem Skandal verurteilten Priesters zum Bischof befördert hat, wird auch der Papst selbst kritisch gesehen.
Da hat er dann so richtig sauer reagiert auf eine Journalistenfrage nach einem Bischof, dem vorgeworfen wird, Missbrauch vertuscht zu haben. Und hat gesagt, das ist doch ein guter Mann und macht mir meine guten Leute nicht kaputt, so ungefähr. Und da war er dann sehr, sehr angefressen. Oder bei einer großen Missbrauchskonferenz, denn in Rom hat er gesagt, ja, schlimm, 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 Missbrauch in der katholischen Kirche und überhaupt in der Gesellschaft ist es ja ein ganz großes, schlimmes Phänomen, wo man dachte, hier wird was relativiert, was, also katholische Kirche ist nur ein Spiegelbild der Gesellschaft, was ja von außen betrachtet richtig sein mag, aber wenn man diese Institution vertritt, die ja auch einen anderen, sagen wir mal vorsichtig, moralischen Anspruch an ihre Mitglieder hat, dann ist es natürlich nicht das Thema, dass es in der Gesellschaft auch schlimm ist, sondern da muss man in der katholischen Kirche was ändern. Und das hat er dann irgendwann begriffen, dass es so nicht geht und hat dann tatsächlich sehr viele Dinge geändert, die tatsächlich auch von betroffenen Verbänden als sehr positiv wahrgenommen wurden.
Papst Franziskus hat im Kampf gegen sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche das sogenannte päpstliche Geheimnis aufgehoben. Künftig dürfen damit Informationen aus Kirchenprozessen an Strafverfolgungsbehörden gehen. Außerdem gilt der Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie nun als schwerer Straftatbestand, wenn die Opfer jünger als 18 Jahre sind. Bisher lag das Höchstalter bei 14 Jahren.
Er hat sehr scharfe Vorschriften verfasst für Bischöfe, die Missbrauch vertuschen, weil er hat natürlich gemerkt, der Fisch stinkt vom Kopf her. Wenn ein Bischof sich vor seinen Pfarrer stellt, schützend, und er sagt, komm, da lass mal die drei Seiten aus der Akte verschwinden, dann passt schon wieder und wir versetzen dich in die Gemeinde XY, da kennt dich keiner, dann ist das das Hauptproblem natürlich, dass das von oben her gedeckt wurde in der Vergangenheit. Und da hat er gesagt, sowas geht gar nicht mehr. Also auch ein Bischof, der vertuscht, macht sich mit schuldig und muss mit härtesten Konsequenzen rechnen. Viele solcher Maßnahmen hat er durchgesetzt und am Ende auch vor allem begriffen, es ist ein strukturelles Problem in der katholischen Kirche. Und er hat das immer sehr scharf adressiert, dieses Männerbündische, dieses Klerikale, das ist eigentlich das Hauptproblem. Also da gibt es ein systemimmanentes Problem, was Ursache für Missbrauch ist. Und das hat er dann sehr klar adressiert.
Also, Papst Franziskus hat schon etwas verändert, wenn auch in kleinen Schritten. Und er musste ja auch viele Standpunkte innerhalb der Kirche ausbalancieren. Welche verschiedenen inhaltlichen Ausrichtungen gibt es denn in der katholischen Kirche?
Unglaublich viele. Also, die katholische Kirche hat 1,4 Milliarden Mitglieder. Und Logo, da ist nichts einheitlich. Da gibt es regionale Unterschiede, da gibt es eine sehr starke afrikanische Fraktion, eine junge Kirche in Afrika, die immer noch wächst und die katholische Kirche auch insgesamt immer größer macht, auch eine junge Kirche in Asien, die teilweise sehr bedrängt wird, zum Beispiel in China oder in anderen Ländern, also wo man auch in einer Art Verfolgungssituation steckt, vor allem in Indien auch. Also das sind ganz unterschiedliche Kirchen. Auch die in Europa ist ja auch nicht einheitlich. Da ticken polnische Bischöfe zum Beispiel völlig anders als deutsche Bischöfe. Und dann gibt es natürlich diese eher theologisch und weltanschaulichen Unterschiede. Es gibt natürlich eher konservative Bischöfe und Kardinäle, was aber, glaube ich, so auch zum Wesenskern der katholischen Kirche gehört, dass die eher konservativer sind, weil das ist nun mal ein traditionsreiches Unternehmen, um es so zu sagen. Dann gibt es aber auch sehr viele Bischöfe, auch vor allem wieder in Europa, aber auch in Lateinamerika, die denken und der Überzeugung sind, da muss sich jetzt ganz schnell was ändern, dass Frauen geweiht werden können, dass man gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften anerkennt und so weiter. Sonst geht da nichts weiter. Also diese Progressiven. Und dann gibt es so richtige Traditionalisten, Ultras, Hardcore-Katholiken, für die der letzte Papst, also Papst Franziskus, schon eigentlich nicht mehr so richtig akzeptabel war und die das auch teilweise ziemlich deutlich gesagt haben. Also es sind sehr traditionalistische Kreise, auch in Europa, auch in Italien, aber auch in den USA zum Beispiel. Wir waren ja bei dieser Amazonas-Synode vorhin, also wo es in Rom darum ging, was man in Amazonien, in diesem Riesenlandstrich anders machen kann, wie man indigene Völker besser schützen kann, aber auch besser versorgen kann, mehr für Bildung da machen kann und so weiter. Und was die katholische Kirche damit auch zu tun hat. Und da gab es eine Kirche hier in der Nähe vom Vatikan, in der Nähe des Petersdoms, da stand eine Pachamama-Figur. Das ist eine Figur, die in der indigenen Tradition, eine Holzfigur, die Mutter Erde symbolisiert. Und das ist einigen Ultras so auf den Senkel gegangen, dass diese Figur da in der Kirche stand, dass ein, ich glaube, es war ein junger Österreicher, die genommen hat, entwendet hat und in den Tiber geschmissen hat.
Aber was ist denn einzuwenden gegen Mutter Erde?
Naja, weil es ja im strengen Sinne natürlich eine Figur ist, also die jetzt in der katholischen Tradition keine Rolle spielt. Und in einer Kirche, da gibt es eine Figur und das ist Jesus Christus, der gekreuzigt. Und dann gibt es vielleicht noch die Mutter Gottes. Aber eine Mutter Erde hat für sehr streng gläubige Menschen da überhaupt keinen Platz. Mhm. Aber Papst Franziskus ist eben einer, der die indigene Kultur ernst genommen hat und der natürlich nie eine Mutter Erde-Figur in irgendeiner Form der Anbetung irgendwie aussetzen würde oder sowas. Überhaupt nicht. Aber der sagt, es ist ein Symbol dafür, dass wir auch die indigene Kultur ernst nehmen und, dafür gibt es einen Fachbegriff, auch inkulturieren in unsere katholische Kirche. Einfach um zu zeigen, wir haben Respekt auch vor deren Wurzeln, vor deren Sprachen und gleichzeitig glauben wir, dass es mit dem Katholizismus gut zusammengeht. Und da gibt es eben so Typen, muss man einfach sagen, Typen, die sagen, nee, das geht nicht zusammen, wir schmeißen die Figur in Tiber, tschüss. Mhm. Und das ist wahnsinnig respektlos, irrsinnig verletzend, war ein Riesenskandal bei dieser Synode. Und der Papst hat sich dann am Ende sehr entschuldigen müssen, hat gesagt, dass er sich schämt und dass er das nicht verstehen kann, wie man so einen Akt der Respektlosigkeit machen kann. Also, dass man etwas, was anderen Menschen wichtig ist, so behandelt. Und das hat tatsächlich sehr erschüttert und hat vermutlich eher den gegenteiligen Effekt auch gehabt, dann am Ende, dass man dann gesagt hat, nee, so können wir doch nicht miteinander umgehen.
Wie viel Einfluss hat dieser traditionalistische, erzkonservative Block denn insgesamt in der katholischen Kirche?
Die wirken lauter, als sie letztlich an Bedeutung haben. Also das sind meines Erachtens eine Handvoll Kardinäle, die da jetzt im Konklave auch sind, die diesen eher traditionalistischen Kurs fahren. Also dieses Lager gibt es, ist aber klein. Dann würde ich sagen, die große Mehrheit, das sind eher konservative, bewahrende, im besten Sinn bewahrende Kardinäle, die eigentlich sagen, also wir müssen natürlich ein bisschen was verändern, aber ja, nicht allzu viel, weil sonst gefährden wir die Einheit in der Kirche, sonst verlieren wir Leute und wir verraten auch letztlich unseren Markenkern. Das sind, glaube ich, relativ viele, die auch wirklich große Angst haben davor, dass man zu viel zu schnell ändert, weil sonst man das ganze Projekt gefährdet.
Wenn wir über Macht und Kirche reden, dann geht es ja nicht nur um Macht innerhalb der Kirche. Welchen Einfluss haben denn der Papst und die katholische Kirche heute noch auf das Leben der Gläubigen?
Also ich glaube, der Einfluss des Papstes auf das direkte Glaubensleben eines Katholiken, einer Katholikin ist sehr begrenzt. Also man merkt ja auch, wenn du jetzt eine Umfrage machen würdest, zum Beispiel in Deutschland, die Moralvorgaben des Papstes oder auch die Klimaschutzvorgaben des Papstes, da würden doch viele sagen, ja, finde ich eigentlich ganz gut oder finde ich komisch, aber ich, also ja, so hundertprozentig halte ich mich nicht dran. Also da muss man sagen, der Einfluss ist eher gering, aber man darf nicht unterschätzen, was der Papst als sozusagen Sprecher seiner Kirche und als ja, moralisches Gewissen, das weltweit Anerkennung hat, welche Rolle er da hat. Und das ist eine sehr starke Rolle. Und mir ist es sehr klar geworden, als die Corona-Pandemie war und im Grunde alle ja so ein bisschen lost waren und nicht wussten, wie geht's jetzt weiter und was passiert da. Und da hat Papst Franziskus eine Verantwortung auf einmal wahrgenommen, weil er es auch wahrscheinlich gespürt hat, ich muss jetzt vielen Menschen, ob sie jetzt glauben oder nicht glauben, irgendwas an die Hand geben, und hat dann das gemacht, was katholische Kirche immer macht, wenn es eng wird, nämlich beten, und hat ein großes Gebet auf dem Petersplatz veranstaltet im März 2020, also im Höhepunkt der Pandemie.
Mit der traurigen Gewissheit, dass in den vergangenen 24 Stunden in Italien fast 1000 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, gestorben sind, zieht Papst Franziskus auf den menschenleeren Petersplatz.
Da war Rom schon total dicht, abgeriegelt, Ausgangsverbot. Man hat die Bilder, die waren eine Woche alt in Bergamo mit den Särgen, die da aus dem Klinikum rausgebracht wurden, weil es eben viel zu viele waren mit Militärlastern.
Franziskus betet für mehr Menschlichkeit. Alle weltweit säßen im selben Boot, alle fühlten sich schwach und orientierungslos.
Und dann steht dieser alte Papst da mitten auf dem verregneten Petersplatz völlig alleine und feiert dieses Gebet. Und das war zum Beispiel ein unglaublich starkes und symbolkräftiges Bild, wo klar war, ja, der merkt jetzt, jetzt muss ich irgendwas machen. Wenn wir jetzt weiter egoistisch agieren, in allen Feldern jetzt, nicht nur was die Pandemie betrifft, wo man eben aufeinander Rücksicht nehmen muss, sondern überhaupt, was den Weltfrieden, was die Wirtschaft, was die sozialen Fragen betrifft. Wenn wir da weiter so egoistisch agieren, geht diese Welt zugrunde. Und das hat er sehr, sehr stark gemacht. Und da hat man gesehen, welche Macht er dann letztlich doch hat. Weil es gibt keinen anderen, der diese Rolle hat in der Welt. Es gibt niemanden, der 1,4 Milliarden Menschen hinter sich weiß.
Und politisch hat die katholische Kirche da auch noch Einfluss?
Ich dachte früher, weil der Vatikan sehr stolz ist auf seine diplomatischen Beziehungen zu mehr als 180 Ländern in der Welt, dass das alles Folklore ist. Also warum hat der Vatikanstaat eine Botschaft in Berlin und überall? Also überall gibt es Botschaften und gut ausgebildete Botschafter. Das ist auch ein richtiger Apparat, der da dahinter steht, den sich da die katholische Kirche leistet. Und mir war das nie so richtig klar, warum das eigentlich so ist, und habe da nicht so richtig den Sinn und Zweck gesehen. Dann gab es 2014 eine Phase, wo man gesehen hat, wozu diese Diplomatie fähig ist. Nämlich als es darum ging, dass sich USA mit Obama wieder mit Kuba irgendwie aussöhnen könnte oder eine Beziehung finden könnte, diplomatische Beziehungen wieder aufleben lassen könnte. Da war der große Vermittler, der Vatikan und allen voran Papst Franziskus, der eben Raúl Castro und Obama eben da jeweils an einen Tisch gebracht hat. Da fanden dann hinter verschlossenen Türen in Rom Vermittlungsgespräche statt. Das war eine große, große Stunde der vatikanischen Diplomatie. Und da hat man gemerkt, dass wenn die Voraussetzungen stimmen, dass dann der Vatikan tatsächlich eine Rolle spielen kann. Die Voraussetzung muss natürlich sein, dass der Vatikan als Gesprächspartner akzeptiert ist. Russland würde zum Beispiel nie dem Vatikan als Gesprächspartner jetzt zur Beilegung des Ukraine-Kriegs irgendwie akzeptieren. Oder China würde nie sagen, klar, holen wir einen Papst dazu, dann wird's schon irgendwie. Aber in dem Fall bei Kuba, sehr katholisches Land und trotzdem kommunistisch, hat's genau gepasst. Und da hat man gesehen, doch, die gibt's nicht umsonst, diese Diplomaten.
Der Papst kann also weltpolitisch durchaus noch eine Rolle spielen. Und jetzt steht mit dem Konklave die Wahl eines neuen Papstes an. Wer das wird, das ist ja noch offen. Tillmann, was ist deine Einschätzung? Was für ein Papst könnte das werden?
Papst Franziskus hat immer gesagt, dass die Kirche an die Ränder muss, an die Peripherien. Also da, wo Leben in Gefahr ist, da, wo arme Menschen sind, da, wo auch geografische Ränder sind, da ist vor allem der Auftrag der Kirche. Und das hat er in seiner Ernennungspolitik, vor allem bei den Kardinälen, sehr, sehr stark durchgesetzt. Also Kardinal aus Tonga oder Kardinal aus der Mongolei, wo eine Handvoll Katholiken leben, das hat es vorher noch nicht gegeben. Und so war eben die Besetzungspolitik von Papst Franziskus. Er hat die Ränder in die Kirche geholt. Und dadurch hat er dieses Kardinalskollegium und letztlich dieses Gremium, das dann nächsten Tagen seinen Nachfolger wählen muss, auch wieder diversifiziert, bunter gemacht. Also, und auch natürlich total unberechenbar. Ja, also, die sind nicht sozialisiert, diese Kardinäle oder die, die Franziskus in großer Mehrheit ernannt hat, in diesem üblichen, die haben in Rom studiert oder in Deutschland studiert, die können 3, 4, 5 Fremdsprachen eigentlich fließend, die waren auf der päpstlichen Diplomatenakademie und so weiter. Das sind ganz andere Biografien, die auf einmal da sind und die jetzt darüber entscheiden, wer der nächste Papst wird. Und das ist super spannend. Da sind bestimmt auch teilweise eher progressive, aber auch teilweise sehr, sehr konservative Leute dabei. Da müssen wir uns einfach überraschen lassen. Und das macht so wahnsinnig schwierig für uns, den Ausgang dieses Konklaves vorauszusehen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es diesmal deutlich länger dauert, weil wenn du eine Zweidrittelmehrheit brauchst, dann brauchst du schon ein paar Wahlgänge, bis dann mal sich die Kardinäle auf einen Kandidaten einigen können. Und das könnte diesmal ein paar Tage dauern, weil an einem Tag finden nur 4 Wahlgänge statt. Und da rechne ich jetzt nicht damit, dass da gleich am 1. oder 2. Abend irgendwie der weiße Rauch aufsteigt.
Und das Konklave, das beginnt ja auch erst in ungefähr 2 Wochen. Konnte man denn da bei früheren Papstwahlen Muster erkennen, wie die Kardinäle abstimmen?
Es gibt so eine Art Schaukeltheorie bei Papstwahlen. Und die besagt, ziemlich platt gesagt, dass auf einen eher offenen Kandidaten wieder ein eher bewahrenderer, traditioneller Kandidat kommt. Also das jetzt in der Logik wäre, dass Benedikt war eher konservativ bewahrend, also der Papst aus Deutschland, und dann Franziskus eher offen. Und jetzt müsste man wieder eher einen eher konservativen, bewahrenderen Kandidaten wählen. Es gibt aber auch eine andere Theorie, die sagt, ja, wenn es jetzt ein Lateinamerikaner war, dann kann es eigentlich nicht schon wieder ein Lateinamerikaner werden. Oder wenn es ein Jesuit war, dann kann es nicht schon wieder ein Jesuit werden. Also eine wachsende Kirche ist ja auch die asiatische Kirche. Ich könnte mir eher vorstellen, dass von dort möglicherweise ein Papst kommt. Aber es gibt so ein ganz abgedroschenes Sprichwort, wer als Papst ins Konklave hineingeht, kommt als Kardinal wieder heraus. Also übersetzt, es gibt da keine Favoriten.
Wie schätzt du das denn ein? Wo wird sich denn das Papstamt mit der Kirche hinentwickeln nach Franziskus?
Papst Franziskus hat ja dieses Papstamt ganz anders interpretiert als seine Vorgänger. Er hat sich ja selbst eingeführt als Bischof von Rom. Das ist der Papst. Der Papst ist Bischof von Rom. Aber Die ganzen anderen Titel, die mit diesem Amt verbunden sind, hat er weggelassen. Stellvertreter Christi auf Erden und so weiter. Da ist ja ein Irrsinnspopanz um dieses Amt. Und da war er ja eher einer, der gesagt hat, ich bin so ein bisschen Primus inter pares. Also ein Erster unter eigentlich lautergleichen. Ein Bischof von vielen, der vielleicht ein bisschen mehr zu sagen hat, aber an sich bin ich der Bischof von Rom. Und das war ihm tatsächlich sehr wichtig und das wurde ihm auch sehr von konservativer Seite sehr zum Vorwurf gemacht, dass er so ein bisschen dieses Papstamt auch entzaubert hat. Dass er auch durch seine Kleiderwahl, durch seine Wohnungswahl, durch die Wahl seiner farbigen Untersätze so ein bisschen den Glamour da weggenommen hat. Also da war früher mehr Lametta. Und das wollte er halt überhaupt nicht, sondern er hat da schon das deutlich schlichter gemacht. Und ich glaube, dass ein Nachfolger irgendwie erben muss. Mhm. Ich glaube, es wird einer Papst, der diesen Teil von Franziskus, eine arme Kirche für die Armen, wo ja alle einen Haken hintermachen würden, wo alle sagen würden, klar, wir sind für die Armen da und wir können selber nicht in Prunk und Braus und in allem leben. Also das wird einer sein, der das mitnimmt und das erbt und übernimmt und da nicht in eine andere Richtung geht.
Danke dir, Tillmann.
Sehr gerne. Vielen Dank, Victoria.
Tillmann Kleinjung aus dem ARD-Studio Rom beobachtet für uns, wie es in den kommenden Tagen weitergeht, rund um die Wahl eines neuen Papstes. Wann immer es was Neues gibt, zum Beispiel, wenn der weiße Rauch aufsteigt, das lest ihr dann auf tagesschau.de. Autor dieser Folge ist Lukas Waschbüsch. Mitgearbeitet hat Nicole Ahles. Produktion Hanna Brünius, Christiane Gerhäuser-Kamp, Jan Stahlmann und Konrad Winkler. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns. Tschüss.